Hallo Anaïda.
Hallo Christoph.
Diese Entscheidung, diese Diskussion ist höchst fragwürdig. Aus einer menschenrechtlichen, aus einer völkerrechtlichen Perspektive ist das wirklich höchst problematisch.
Das ist Corinna Heri. Corinna Heri ist Rechtswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Ich habe sie getroffen, weil wir in der Schweiz so etwas wie eine Verfassungskrise haben. Wir erinnern uns, am 9. April dieses Jahres hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Klage der Klimaseniorinnen gutgeheißen. Das war ein Moment der Hoffnung, der Zuversicht und er bleibt auch ein Moment der Hoffnung und der Zuversicht bis heute, denn mit diesem Urteil hat erstmals ein europäisches, internationales Gericht festgehalten, dass Klimaschutz ein Menschenrecht ist. Aber die Schweiz hat hier eine Verfassungskrise produziert.
Und wenn das nicht schon genug wäre, holt der EGMR zum meines Erachtens politisch gesinnten Radikalschlag aus und erstellt den Sachverhalt gerade selber, nachdem die schweizerischen Gerichte die Sache materiell nicht behandelt haben.
Das Urteil steht nicht alleine, müssen wir sagen hier. Auch das Verfassungsgericht Deutschlands hat den Gesetzgeber, also das Parlament, angewiesen, die Klimaziele strenger zu formulieren.
Und ebenso hat das oberste Verfassungsgericht Großbritanniens ein entsprechendes Urteil gefällt. Vor kurzem hat auch das internationale Seegericht in Hamburg festgestellt, dass der Schutz der Meere vor der fossilbedingten Klimakrise eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten darstellt. Es bildet sich also allmählich so etwas wie eine internationale Gerichtspraxis heraus, die sich möglicherweise zu einer Aussage verdichtet, dass nämlich der Schutz vor der fossilbedingten Klimakrise eine staatliche Pflicht ist und etwas zu tun hat mit den Menschenrechten. Und entsprechend müssen, dürfen Bürgerinnen und Bürger auch entsprechende Handlungen von den Staaten einfordern.
Gerichte fällen Urteile und die sind zu befolgen, dass anerkennen praktisch alle Staaten, aber was macht die Schweiz?
Sie haben damit den klimapolitischen Musterschüler Schweiz herausgepickt und wollten damit ein Exempel statuieren. Das sollten wir uns nicht gefallen lassen. Zweitens verletzt dieses politisch motivierte Urteil die tragende Säule der Gewaltenteilung. Der Gerichtshof maßt sich damit die Position des Gesetzgebers an.
Eben, die Schweiz hat im Zusammenhang mit diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofs das, was ich eine Verfassungskrise nenne, produziert. Das Schweizer Parlament hat sich nämlich gegen dieses Urteil gestellt und darüber sprechen wir heute.
Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Christoph Keller
und Anaïda Fiertz. Christoph, du setzt dich jetzt schon viele Jahre mit dem Rechtsverfahren der Klimaseniorinnen auseinander, das sie wegen der Untätigkeit in Klimasachen der Schweiz gestartet haben. Was haben wir jetzt für eine Situation?
Wir haben eine sehr schwierige Situation, weil eben die Schweizer Politik sich mit dem klaren Verdikt aus Straßburg nicht einverstanden erklärt. Und statt dass die Schweiz sich nun endlich an die Arbeit machen würde, um die kurzfristigen und längerfristigen Klimaziele auch tatsächlich zu erreichen, heißt es stattdessen zum Beispiel im Ständerat.
Das ist eine arge Desavouierung all unserer rechtsstaatlichen und demokratischen Institutionen, unserer Bundesämter, unserer Behörden und Gerichte. Der EGMR ist nicht ein erstinstanzliches Gericht, sondern das oberste Kontrollorgan. Dass sich der EGMR anmaßt, einen Sachverhalt in der Sache selbstständig, ohne materielle Beurteilung durch die Schweizerischen Gerichte, zu beurteilen und zu entscheiden, widerspricht allen Grundsätzen des EGMR selbst.
Der Ständerat sagte es Anfang Juni und am 12. Juni sagte es auch der Nationalrat. Wir sind nicht willens und wir sind nicht bereit, das Urteil aus Straßburg zu verfolgen. Das Schweizer Parlament hat eine Resolution gegen das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erlassen. In dieser Resolution, in dieser Stellungnahme wird nicht nur dem Gerichtshof eigentliche Vorschriften gemacht, wie die Richterinnen in Straßburg ihre Arbeit machen sollten, sondern es heißt auch explizit in dieser Verlautbarung des Schweizer Parlaments, ich zitiere, dass die Schweiz keinen Anlass sieht, dem Urteil des Gerichtshofs vom 9. April 2024 weitere Folge zu geben, da durch die bisherigen und laufenden klimapolitischen Bestrebungen der Schweiz die menschenrechtlichen Anforderungen des Urteils erfüllt sind.
Und das, obwohl es starke und mahnende Stimmen gab, von Seiten der Klimaseniorinnen direkt, aber auch von Nichtregierungsorganisationen, von der NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz, aber auch innerhalb des Parlaments.
Ist es eine Bewertung eines Gerichtsurteils? Fangen wir jetzt an, Gerichtsurteile zu bewerten hier in der Legislative. Ist es Rechtsetzung? Nein, das ist es nicht, weil wir machen eben kein Recht. Wir machen das vielleicht dann. Es sind ja schon einige Vorstöße unterwegs, wie wir auch schon bereits gehört haben. Also ich weiß nicht genau, was ich mit dieser Erklärung des Parlaments anfangen soll. Und deshalb wird die grünliberale Fraktion diese Erklärung ablehnen, ohne jetzt eine weitere Diskussion über das Klima zu führen.
Und obwohl eine ganze Reihe von RechtswissenschaftlerInnen klar gesagt haben, dass diese parlamentarische Stellungnahme nicht nur inhaltlich falsch ist, sondern auch eine offensichtliche Verletzung des Prinzips der Gewaltenteilung darstellt.
Ja, und darüber müssen wir, glaube ich, besorgt sein. Denn wir sehen einen Trend. Auf der einen Seite die immer stärker und heftiger werdende Kriminalisierung der Klimabewegung, vor allem auch in der Schweiz, und auf der anderen Seite ein Parlament, das die Botschaft nach Straßburg sendet, euer Urteil geht uns schlicht nichts an.
Aber das alles muss ja in einem größeren Zusammenhang gelesen werden, weil sich hinter dieser Reaktion ja etwas verbirgt. Und darum hast du, Christoph, mit Corinna Heri ein Gespräch geführt. Wir haben sie am Anfang kurz gehört. Corinna Heri ist Forscherin am Rechtswissenschaftlichen Institut der Universität Zürich, am Lehrstuhl von Helen Keller. Und Helen Keller war lange Jahre Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Corinna Heri und Helen Keller leiten gemeinsam das Climate Change and Remedies Project. Bei diesem Projekt geht es darum, herauszufinden, wie das Recht auf die Herausforderung der fossilen Klimaerhitzung reagieren kann und muss.
Und ich habe Corinna Heri zuerst gefragt, was ihr durch den Kopf ging, als sie erfuhr, dass das Schweizer Parlament eben diese Stellungnahme erlassen hat.
Diese Entscheidung, diese Diskussion ist höchst fragwürdig. Aus einer menschenrechtlichen, aus einer völkerrechtlichen Perspektive ist das wirklich höchst problematisch, weil in diesem Zusammenhang nicht nur dem Gerichtshof gesagt werden soll, wie er die EMRK auslegen soll, sondern auch, weil die Schweiz dem Gerichtshof mitteilen möchte, dass sie dem Urteil im Fall Klimaseniorinnen keine Folge leisten muss, beziehungsweise dass sie bereits alles schon getan hat, was sie tun muss, um diesem Urteil Folge zu leisten. Und in beiden Hinsichten ist das ein Problem. Einerseits, weil der Gerichtshof und nicht die einzelnen Mitgliedstaaten vorschreiben sollten, wie die EMRK auszulegen ist. Und andererseits, weil ich große Fragen habe, ob diesem Urteil schon Folge geleistet wurde. Also nicht nur im Hinblick auf die Gesetzgebung zur Treibhausgasreduktion, aber auch im Hinblick auf die nationalen Verfahren. Weil der Gerichtshof ja nicht nur gesagt hat, dass die Schweiz im Hinblick auf die Gesetzgebung nicht genug getan hat, sondern auch, dass die nationalen Gerichte diesen Fall Klimaseniorinnen nicht ernst genug genommen hatten. Und auch dieses Problem besteht weiter.
Wir werden das Ganze sezieren, Corinna Heri, in unserem Gespräch, versuchen irgendwie die Hintergründe und die Zusammenhänge auch dieses Urteils ein Stück weit herauszuarbeiten. Vielleicht, um ein bisschen Klarheit zu schaffen darüber, welche Bedeutung denn eben dieses Urteil hat, nicht nur für die Schweiz, sondern vielleicht auch darüber hinaus. Aber vielleicht zuerst die Frage, gibt es denn aufgrund von Ihrem Erfahrungen, Ihrem Wissen, Ihren Forschungen vergleichbare Fälle, wo sich ein Parlament dazu aufschwingt, einem internationalen Gerichtshof vorschreiben zu wollen, wie es die Rechtspraxis anwenden soll?
Es gibt ein Hauptbeispiel und das wäre Russland. Russland war Mitgliedstaat des Europarats. Es gab dann systematische Probleme, auch schon vor dem Krieg in der Ukraine gab es systematische Probleme in Russland in verschiedenen Hinsichten. Ein großes Problem hatte zu tun mit den Gefängnisumständen, aber auch andere systematische Probleme. Russland hat dann vorgeschrieben, also innerstaatlich vorgeschrieben, dass den Urteilen des EGMR nicht mehr Folge geleistet werden musste, wenn diese nicht mit dem nationalen Recht vereinbar waren. Das hat zu einer Durchsetzungskrise geführt und schlussendlich ja, ist Russland dann gleichzeitig ausgetreten bzw. Wurde die Mitgliedschaft beendigt. Ich glaube nicht, dass die Schweiz sich in eine vergleichbare Position wie Russland bewegen möchte. Aber das wäre eigentlich das Hauptbeispiel. Wenn die Staaten aufhören, dem internationalen Recht Folge zu leisten, dann bewegen sie sich auf einem wirklich gefährlichen, in einem wirklich gefährlichen Bereich. Und die Beispiele, die wir haben, die sind wirklich sehr negativ.
Und wenn Sie sagen, gefährlicher Bereich, Corinna Heri, was heißt das? Was heißt das jetzt konkreter? Ist das einfach eine Einmischung in die Gewaltenteilung oder geht das noch weiter?
Ja, also die ganze EMRK, die wurde ja entworfen, um die nationalen Demokratien zu stärken. Also die Menschenrechte und gerade die EMRK, die hat man geschaffen nach dem Zweiten Weltkrieg, um zu verhindern, dass die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges wieder auftreten würden. Und die Idee war, dass es ein Zusammenspiel geben würde zwischen den nationalen Behörden und eben diesem regionalen europäischen System und dass sie sich gegenseitig unterstützen würden, helfen würden, um eben die Bevölkerung zu schützen. Wenn man der EMRK keine Folge mehr leisten möchte, dann geht das, also man kann aus der EMRK austreten, aber wenn ich sage, man bewegt sich da in einem gefährlichen Bereich, dann hat das damit zu tun, dass die Werte, die in der EMRK verankert sind, dass das demokratische Werte sind, die die Demokratie auch stärken und stärken sollten. Also das ist in der Regel ein Zeichen, dass es mit dem Rechtsstaat nicht so gut läuft, wenn man den Menschenrechten keine Folge mehr leisten möchte.
Und jetzt könnte ja diese Reaktion des Schweizer Parlaments gelesen werden als eine Art Kränkung, eine momentane Kränkung, wollen wir hoffen. Würden Sie denn sagen, hier hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch wirklich deshalb so ein bedeutsames Urteil gefällt, weil es wirklich den Schmerzpunkt auch des Schweizer Parlaments, nämlich seine Untätigkeit getroffen hat?
Das kann gut sein. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Urteil des EGMR schmerzhaft wäre für die nationalen Parlamentarier und Parlamentarierinnen. Also es kommt schon vor, dass eine gesetzgeberische Entscheidung durch den EGMR in Frage gestellt wird. In der Regel gefällt das wahrscheinlich den EntscheidungsträgerInnen nicht so. Aber die Idee ist, dass es da eine Wechselwirkung geben sollte, dass man sich gegenseitig unterstützt, um schlussendlich zu einem besseren Menschenrechtsschutz zu kommen. Dieses Urteil ist wirklich so bedeutsam, weil es nicht nur, also es gilt natürlich nur für die Schweiz, nur die Schweiz war in diesem Verfahren dabei. Aber es wäre zu erwarten, dass auch in anderen Klimafällen gegen andere der 46 Europaratsmitgliedstaaten ein ähnliches Urteil gefällt werden würde. Also alle anderen Regierungen im Europarat schauen jetzt auch mit ganz viel Aufmerksamkeit zu, wie die Schweiz mit diesem Urteil umgeht. Und das hat auch eine große Signalwirkung, was die Schweiz hier macht. Also auch darum, ja, vielleicht sind die einzelnen EntscheidungsträgerInnen gekränkt, weil ihre Gesetzgebung in Frage gestellt wird. Aber es gibt hier bedeutsamere Anliegen als eben diese Kränkung, weil es geht grundsätzlich um die Zukunft. Also es geht darum, wie stark Schützt man das Klima? Wie geht man mit den menschenrechtlichen Auswirkungen des Klimawandels um? Und das sind wirklich die großen Fragen, die sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten stellen werden. Der Gerichtshof hat mit diesem Urteil versucht, die Weichen zu stellen für weitere Klimafälle, weil diese Klimafälle, die werden kommen. Einzelne davon sind schon hängig am Gerichtshof gegen verschiedene Mitgliedstaaten. Und der Gerichtshof hat jetzt mit diesen ersten Entscheidungen und diesem Urteil der Großen Kammer am 9. April eben die Weichen gestellt, um zu sagen, wir werden hier zurückhaltend sein, aber wir werden auch, wenn es sein muss, uns einmischen. Und in diesem Fall hat der Gerichtshof gesagt, hier müssen wir etwas dazu sagen, weil es einfach sehr deutlich ist, dass hier etwas schiefgelaufen ist.
Weil es sehr deutlich geworden ist, dass die Klimaziele, die die Schweiz vorgelegt hat, auch vor dem Gerichtshof ganz offensichtlich nicht genügen, um die Gesundheit der Menschen in diesem Land, insbesondere die Gesundheit der Seniorinnen, die geklagt haben, auch effektiv zu schützen.
Ja, und also da muss ich vielleicht ein bisschen präzisieren. Der Gerichtshof hat der Schweiz nicht vorgeschrieben, welche Zielsetzung zu verfolgen sei. Es steht zwar in diesem Urteil drin, dass in den nächsten 3 Jahrzehnten die europäischen Staaten das Netto-Null anstreben sollten, aber der Gerichtshof hat gesagt, wenn es zum Setzen der einzelnen Ziele kommt und auch der Zwischenziele und zum Festlegen der Maßnahmen, die die Staaten treffen wollen, um diese Ziele zu erreichen, da haben die Staaten einen breiten Ermessensspielraum. Also der Gerichtshof hat sich zurückgehalten, der Schweiz vorzuschreiben, was sie genau machen muss, aber hat gesagt, die Schweiz muss tätig werden und da müssen konkrete Zwischenziele drin sein, da muss eine konkrete Quantifizierung der Reduktionen drin sein. Und das fehlt bisher, hat der Gerichtshof gesagt.
Jetzt haben die Parlamentarierinnen gesagt, ja, ist uns eigentlich egal, was der Gerichtshof sagt. Wir behaupten jetzt hier mal, dass wir die Klimaziele erreichen mit unseren Maßnahmen, mit dem Stromgesetz, mit dem CO2-Gesetz, das ja immer noch nicht ganz so überall in alles in trockenen Tüchern ist, insbesondere auf der Verordnungsstufe und so weiter und so fort. Wir kriegen das hin und wir missachten oder es interessiert uns nicht, was in diesem Urteil steht. Jetzt heißt es aber, Corinna Heri, in Artikel 46 der Europäischen Menschenrechtskonvention unmissverständlich, ich zitiere, die hohen Vertragsparteien verpflichten sich in allen Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen.
Ja, das haben Sie richtig gesehen. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist weltweit besonders im Sinne, dass man nirgendwo so ein starkes System zum Menschenrechtsschutz hat. Also es gibt andere regionale Systeme, die auch Menschenrechtsschutz bieten. Es gibt auch das System der UNO. Aber den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, den sieht man als stärkstes Instrument, um die Menschenrechte zu schützen. Unter anderem eben, weil die Staaten verpflichtet sind, den Urteilen Folge zu leisten und weil das in der Regel auch ziemlich gut funktioniert. Also es gibt Beispiele, wo die Urteile nie umgesetzt werden, das gibt es, aber die Staaten arbeiten in der Regel sehr gut mit dem Europarat zusammen, um diese Urteile umzusetzen. Wenn die Staaten anfangen, die Urteile zu missachten und sagen, wir machen nichts, wenn der Gerichtshof das von uns verlangt, ist uns egal, wir machen einfach, was wir wollen, das ist ein großes Problem. Also das ist einerseits eine Verletzung dieser Verpflichtung im Artikel 46 der EMRK, aber das hat auch eine Signalwirkung für die anderen Mitgliedstaaten, weil es kommt oft vor, dass ein Urteil einem Staat nicht passt. Wenn man anfängt auszuwählen, welche Urteile einem jetzt passen und welche nicht, dann ist das eigentlich der Anfang des Endes für dieses System. Weil der Sinn der Menschenrechte ist ja genau, dass man sich wehren kann gegen innerstaatliche Entscheidungen, die die Rechte missachten. Ja, Der nächste Schritt wäre jetzt, dass...
Genau, das wollte ich fragen. Was ist der nächste Schritt jetzt? Also was passiert jetzt? Die Schweiz sagt, ist uns egal, was passiert jetzt?
Also der nächste Schritt müsste jetzt eigentlich sein, dass die Schweiz einen Umsetzungsplan kommuniziert. Dieser Plan wäre dem Ministerkomitee des Europarates zu kommunizieren, innerhalb von 6 Monaten. Und das Ministerkomitee, das ist ein politisches Organ des Europarates und die arbeiten dann mit den Staaten zusammen, um zu schauen, ob jetzt das Urteil umgesetzt wurde oder nicht. In diesem Fall gibt es einen gewissen Interpretationsspielraum, weil der EGMR, der hätte auch unter eben diesem Artikel 46 EMRK konkrete Maßnahmen vorschreiben können. Also der EGMR hätte zum Beispiel der Schweiz sagen können, ihr müsst dieses oder jenes Gesetz verändern, ihr müsst diese oder jene Maßnahme ergreifen. Und das hatten die Klimaseniorinnen auch verlangt. Die hatten vom Gerichtshof verlangt, dass er Ziele vorschreiben würde, die die Schweiz beachten muss. Der Gerichtshof hat gesagt, nein, das Setzen der Ziele, das überlassen wir den nationalen EntscheidungsträgerInnen. Das heißt also, dass hier eben ein gewisser Spielraum besteht und dass in Zusammenarbeit mit diesem Ministerkomitee festgelegt werden sollte, was jetzt genau passieren muss. Also was die Schweiz jetzt eigentlich vorstellt, ist, dass sie in diesem Verfahren in Zusammenarbeit mit dem Ministerkomitee einen Plan aufstellt, in dem gesagt wird, wir müssen gar nichts machen, weil wir alles schon gemacht haben, was wir machen müssen, um diesem Urteil Folge zu leisten. Das ist nicht ganz dasselbe, als wenn die Schweiz sagen würde, wir ignorieren dieses Urteil komplett. Aber es ist doch schwierig, das mit dem Inhalt des Urteils zu vereinbaren. Unter anderem nicht nur, weil ich Zweifel habe, ob wirklich schon alles gemacht wurde, was nötig sein würde, um dieser Verletzung von Artikel 8 EMRK Folge zu leisten, aber auch, weil es ja eine weitere Verletzung der EMRK gab in Bezug auf den Artikel 6 EMRK. Also das hatte damit zu tun, dass die innerstaatlichen Instanzen diesen Fall nicht ernst genug genommen hatten. Und auch in dieser Hinsicht werden sich Dinge ändern müssen, um weitere Verletzungen zu vermeiden. Und auch da ist für mich nicht deutlich, dass die Schweiz bereits alles gemacht hat, um weitere Verletzungen zu vermeiden.
Genau, ich glaube, das muss man vielleicht noch sagen. Zu diesem Urteil ist es ja ohnehin erst gekommen, weil die innerstaatlichen Instanzen durchs Band bis hin zum Bundesgericht sich überhaupt geweigert haben, diesen Fall anzunehmen, mit der Begründung, letztinstanzlich, dass es keine besondere Betroffenheit gibt dieser älteren Frauen in Bezug auf ihre Exposition zu Hitzewellen, Klima, Veränderungen und zu Gesundheitsschäden. Das heißt, die Schweiz wäre eigentlich in der Lage gewesen, dieses Urteil selber zu fällen, diese Sache selber an die Hand zu nehmen, hat sie aber nicht gemacht.
Das ist hier entscheidend. In vielen anderen europäischen Ländern haben die innerstaatlichen Gerichte diese Fälle gelöst. Also es gibt Beispiele in Deutschland, in Frankreich, in den Niederlanden, in Belgien. Es gibt nationale Gerichte, Es gibt nationale Gerichte, die diese Fälle ernst nehmen und lösen. Und vielleicht bekommen die Beschwerdeführenden dann nicht alles, was sie gewollt hätten. Das war in Deutschland zum Beispiel der Fall. Aber die nationalen Gerichte, die nehmen das ernst und die stellen dann fest, dass die nationale Gesetzgebung nicht ausreichende Treibhausgasemissionsreduktion vorgesehen hat. In der Schweiz war das nicht der Fall. Und ich glaube, alle Beteiligten, also sowohl die Klimaseniorinnen wie auch der EGMR, wie auch wahrscheinlich rückblickend die Schweiz selber, hätten sich gewünscht, dass die nationalen Gerichte sich diesen Fall ernst genommen hätten und das auch innerstaatlich gelöst hätten. Schlussendlich ist das ein bedeutender Teil des Urteils des EGMR. Er sagt, diese Fälle, die müssen national ernst genommen werden. Wir kommen erst subsidiär zum Zug, wenn die nationalen Behörden solche Fälle nicht lösen wollen bzw. können. Aber im ganzen Urteil ist spürbar, dass der Gerichtshof sehr zurückhaltend ist und ja, sich eine vertieftere Auseinandersetzung mit durch die nationalen Behörden gewünscht hätte, damit diese Fälle nicht nach Straßburg gehen müssen. Schlussendlich dauern die Verfahren in Straßburg auch sehr lange. Die Klimaseniorinnen haben jetzt 9 Jahre gewartet auf dieses Urteil. Also wenn diese Dinge innerstaatlich abgewickelt werden könnten, wäre es wahrscheinlich für alle ein Vorteil.
Schauen wir uns dieses Urteil ein bisschen genauer an jetzt, Corinna Ehre. Das ist ja ein bahnbrechendes, ein neues Urteil, und vielleicht erklären Sie ganz kurz, warum dieses Urteil so neu ist und auch so international so viel Beachtung gefunden hat. Es ist ja nicht so, dass es einfach ein Urteil war unter vielen, sondern es hat wirklich international große Beachtung gefunden.
Ja, also Man sagt, das Jahr 2024 sei das Jahr der Klimafälle. Es gibt verschiedene Verfahren vor verschiedenen internationalen Instanzen. Und der EGMR war hier die erste Instanz, die sich mit diesen Fällen auseinandergesetzt hat, im Rahmen dieses Jahres der Klimafälle. Man erwartet aber weitere Sprüche in diesem Zusammenhang, und Man geht auch davon aus, dass verschiedene internationale Instanzen da sogar noch progressiver sein werden als der EGMR. Aber der EGMR war der erste. Das war das erste Mal, dass wir von diesem Gerichtshof in einem Klimafall irgendeinen Spruch bekommen haben. Also der Fall Klimaseniorinnen wurde ja am selben Tag entschieden wie 2 weitere Fälle, die für unzulässig erklärt wurden. Der Klimaseniorinnen war also das erste Urteil, in dem der EGMR eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention in einem Klimafall festgestellt hat. Das Ganze ist vielleicht weniger neu, als es klingt, weil der EGMR schon seit vielen Jahren sich mit Umweltfällen auseinandersetzt. Die Umweltfälle, die bisher vor den Gerichtshof gekommen sind, die sind zwar etwas anders als dieser Klimafall. Also da geht es in der Regel um örtlich begrenzte Verschmutzung und andere Arten von Umweltschäden. Aber die Prinzipien sind vergleichbar. Also es geht darum, dass der Staat, wenn dem Staat bewusst ist, dass ein Risiko besteht, auch ein Risiko, das von einem Umweltschaden ausgeht, dann muss der Staat tätig werden und muss dieses Risiko, diese Situation ausreichend regulieren, muss also dafür sorgen, dass da ein gesetzgeberischer Rahmen geschaffen wird, der adäquaten Schutz bietet. Diese regulatorische Verpflichtung, die wurde schon in verschiedensten Umweltfällen angewendet. Jetzt wurde sie einfach zum ersten Mal im Rahmen des Klimawandels gehandhabt. Und das war eigentlich das Neue hier. Man wusste nicht, ob der Gerichtshof das auch im Rahmen des Klimawandels machen würde. Die große Frage war hier nicht, ob die Menschenrechte gefährdet sind. Die große Frage war, dass der Gerichtshof eine relativ zurückhaltende Instanz ist, dass der Gerichtshof auch sich davor hütet, sich einzumischen, wenn Fragen kontrovers sind, und dass es im Rahmen des Klimawandels viele Kontroversen gibt. Also dass man Angst hatte, dass der Gerichtshof sagen würde, das ist uns zu heikel, wir mischen uns hier nicht ein. Und der Gerichtshof hat hier eine sehr differenzierte Lösung gefunden, dieser kontroversen Art dieser Frage Rechnung zu tragen versucht hat.
Und dass der Kern aber dieses Urteils ist doch, es darf nicht sein, dass ein Staat durch Unterlassen von gesetzlichen Maßnahmen das Leben, die Gesundheit ihrer BürgerInnen, jetzt in diesem Fall älterer Menschen, einer Gefahr aussetzt. Das heißt, es wurde hier zum ersten Mal, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch klar adressiert, wer eigentlich die handelnde Instanz sein sollte bei der Klimakrise, deren Bewältigung besser gesagt, dass nämlich die Staaten hier aufgerufen sind, regulatorisch tätig zu werden. Eine Frage, die ja immer so ein bisschen ja im Ungewissen war. Soll jetzt die Wirtschaft vorangehen? Müssen wir uns alle ändern? Müssen wir unser Verhalten ändern? Nein, der Gerichtshof hat gesagt, die leitende Instanz ist hier der Staat mit seinen regulatorischen Maßnahmen.
Das stimmt. Und das hat auch damit zu tun, dass die Menschenrechte so aufgebaut sind, dass der Staat und nur der Staat die Verantwortung trägt. Also es geht natürlich schon darum, dass der Staat auch Maßnahmen erlassen kann und darf und auch wahrscheinlich soll, die das Verhalten gerade von Unternehmen betreffen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Aber Fälle am EGMR, da geht es immer um das Verhalten von Staaten. Der Gerichtshof hat in diesem Fall klar gesagt, die Klimapolitik, die müssen die Staaten machen. Wir machen die nicht für euch. Aber im Extremfall werden wir eingreifen, damit die Menschenrechte nicht missachtet werden. Und das war hier ein solcher Fall. Also der Gerichtshof hat gesagt, welche Maßnahmen ihr hier genau treffen wollt, in welchem Zeitrahmen und so weiter, das müsst ihr selber wissen. Aber wenn ihr wirklich große Lücken lässt in dieser Gesetzgebung und die Menschenrechte dann in Gefahr gebracht werden, dann müssen wir eingreifen, weil das unsere Rolle ist. Wenn es so weit kommt, dann kommen wir zum Zug und dann müssen wir auch zum Zug kommen.
Das Gericht hat aber ein paar ganz grundsätzliche Aussagen doch auch gemacht. In diesem Urteil namentlich hat es festgehalten, es sei die hauptsächliche Pflicht der Staaten eben diese verbindlichen Vorschriften und Maßnahmen zu erlassen. Vorschriften und Maßnahmen, die in der Lage sind, die bestehenden und potenziell unumkehrbaren künftigen Auswirkungen des Klimawandels abzumildern und diese in der Praxis wirksam anzuwenden und umzusetzen. Und das verweist ja auch darauf, Corinna Heri, dass dieses Urteil jetzt nicht nur spezifisch für die Schweiz Geltung haben soll, sondern dass hier der Gerichtshof durchaus auch prinzipielle Fragen beantwortet und geklärt hat.
Das ist so. Dem Gerichtshof war bewusst, dass das erste Urteil in einer wahrscheinlich langen Reihe von Urteilen sein wird. Also die Klimafälle, die werden nicht verschwinden. Der Klimawandel, der wird weiter fortschreiten und es werden mehr Schäden entstehen, die auch die Menschenrechte betreffen. Also dieses Urteil, und das war dem Gerichtshof auch bewusst, ist das erste in einer langen Reihe. Es werden mehr Schäden dazukommen. Wir haben zum Beispiel noch gar nicht angefangen, über das Recht auf Eigentum zu sprechen oder das Recht, nicht diskriminiert zu werden oder verschiedene weitere Menschenrechte, die im Rahmen des Klimawandels gefährdet werden. Aber dem Gerichtshof war klar, wir müssen entscheiden, wie wir das Ganze angehen werden. Und das Urteil im Fall Klimaseniorinnen, also wenn man das liest, es ist sehr lang und da hat es auch viele Teile drin, wo der Gerichtshof verschiedene Dokumente und Rechtsprechung auch anderer Instanzen zusammenfasst. Das liest sich fast wie eine Art Drehbuch für weitere Klimafälle oder eine Art Handbuch, in dem aufgezeigt wird, was ist hier alles relevant, was wird hier alles gemacht, wie gehen andere Instanzen das an und so weiter. Meine Interpretation ist, dass der Gerichtshof auch hofft, dass dieses Urteil anderen Richtern und Richterinnen in anderen und gerade auch bei nationalen Instanzen dienen wird, um eigene Entscheidungen zu fällen. Und gerade darum hat es einen sehr langen vergleichenden Teil drin, in dem eben das internationale Recht, das nationale Recht in der Schweiz und auch in anderen Staaten geschildert wird. Es werden hier prinzipielle Entscheide gefällt. Also der allererste und größte ist, dass der Gerichtshof klar sagt, der Klimawandel ist relevant oder betrifft die Menschenrechte. Also obwohl es ein separates Regime gibt, es gibt im internationalen Recht separate Verträge, die sich mit dem Klimawandel befassen, ist das hier auch etwas, was die Menschenrechte betrifft. Und sobald die Menschenrechte betroffen sind, dann kann man vor den EGMR schreiten. Und dann hat der Gerichtshof geklärt, eben wie einzelne der Verpflichtungen in der EMRK in diesem Zusammenhang aussehen. Aber auch das ist noch nicht umfassend. Also wie gesagt, es geht hier nur um einzelne Rechte in der EMRK und es geht auch nur hauptsächlich um die Reduktion von Treibhausgasemissionen. Es wird Fälle geben in der Zukunft, wo es auch eher um Anpassungsmaßnahmen geht oder um andere Arten von Schäden. Also da wird noch vieles kommen und sind noch viele Fragen offen.
Es wird noch vieles kommen, haben Sie gesagt. Und Sie haben auch gesagt, 2024 sei das Jahr der Klimaklagen. Jetzt Sie arbeiten ja an einem großen Projekt, bei dem es eben darum geht, diese Klimaklagen weltweit zu verfolgen und auch ein Stück weit zu monitoren, wie sie sich eben entwickeln. Das Projekt heißt, ist eine Datenbank auch, nennt sich Climate Rights and Remedies, und da sind eben diese Fälle alle minutiös dokumentiert. Jetzt würden Sie sagen, Corinna Heri, dass sich in all diesen Fällen jetzt auch auf der Basis dieses Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte allmählich so etwas wie eine internationale Praxis herausarbeitet, die sich dann eben auch verfestigt und für künftige Urteile weiterhin wegweisend sein wird?
Es ist so, dass es immer mehr solche Fälle gibt, und gerade international ist es so, dass die Instanzen immer mehr bereit sind, sich mit diesen Fällen auseinanderzusetzen. Aber ganz gleich sind diese Sprüche nicht alle. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist da im Vergleich eigentlich relativ konservativ. Wenn man zum Beispiel in das interamerikanische System schaut, also nach Costa Rica, da ist man viel progressiver, und da erwartet man ein Gutachten in den kommenden Monaten zum Klimawandel, das wahrscheinlich viel weiter gehen wird als der Gerichtshof in Straßburg, das im Fall Klimaseniorinnen gemacht hat. Dieser interamerikanische Gerichtshof hat zum Beispiel bereits gesagt, dass die Verpflichtung zum Umweltschutz zwingendes Völkerrecht, also jus cogens, ist. Das ist eine sehr bedeutende Aussage, die viel weiter geht als das, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bisher gemacht hat. Es geht auch darum, dass verschiedene Instanzen versuchen, ihre eigenen internationalen Verträge mit eben diesem Klimaregime anzugleichen. Und da hat zum Beispiel der Seegerichtshof in Hamburg auch kürzlich ein Gutachten erlassen, in dem gesagt wird, es gibt eine Verpflichtung, dem Klimawandel entgegenzugehen, um das Meer zu schützen. Und auch da geht man zum Teil weiter als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das gemacht hat. Also in diesen Zusammenhängen und eben rechtsvergleichend sieht man, dass der Gerichtshof in Straßburg sicher nicht der progressivste Gerichtshof ist, und dass auch die Gefahr besteht, dass er überholt wird durch diese anderen Instanzen. Auch in Den Haag am Internationalen Gerichtshof wird ein Gutachten erarbeitet. Da haben sich mehr als 90 Staaten beteiligt, und da wird auch viel erwartet. Und vielleicht kann man hier auch noch anmerken, dass der Europarat das einzige regionale Menschenrechtssystem ist, das noch kein Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt anerkannt hat. Also auch in dieser Hinsicht droht dieses System zurückzubleiben. Da kann man anmerken, dass es Menschenrechtsinstanzen gibt, wie zum Beispiel die Kinderrechtskommission der UNO, die auch da viel weiter gegangen sind, die gesagt haben, dieses Recht auf eine gesunde Umwelt, das müssen die Staaten gar nicht anerkennen, dazu müssen sie keine neuen Instrumente schaffen, weil wir das in unseren Vertrag, also in die Kinderrechtskonvention hineininterpretieren. Und das geht auch sehr weit. Auch da kann man den Straßburger Gerichtshof heranziehen und sehen, dass der Gerichtshof klar gesagt hat, so etwas wollen wir auch nicht machen. Wir wollen keine neuen Rechte in die EMRK reininterpretieren, und wir wollen den Staaten viele Freiräume lassen. So auch da sieht man, dass dieser Gerichtshof nicht besonders progressiv war.
Sehr viele Urteile, unterschiedliche Rechtsauffassungen habe ich gehört, und auch unterschiedlich progressive Positionen jetzt in Bezug auf die Klimafrage, auf die fossilbedingte Klimakrise. Jetzt stellt sich natürlich die Frage für uns Bürgerinnen und Bürger, die sich mit Klimafragen auseinandersetzen: Was ist denn die Wirkung solcher Gutachten bzw. Urteile? Was passiert da konkret, Corinna Heri?
Der Klimawandel wird ja oft so präsentiert, dass man sagt, man wolle den Leuten den Eigenwagen und den Fleischkonsum wegnehmen und so weiter. Es geht aber weniger darum und mehr um das Schaffen einer zukunftsfähigen Welt, in der das heutige Verhalten nicht für die zukünftigen Generationen das Leben unmöglich macht oder mindestens dass der Schaden reduziert wird. Und da hat der EGMR den Ansatz gewählt, der auch in Deutschland in diesem, das wird oft der Fall, Neubauer genannt. Das war dieser große deutsche Klimafall, in dem gesagt wurde, wenn heute gar keine Maßnahmen getroffen werden und alles in die Zukunft verschoben wird, dann ist das eine inakzeptable Last für die zukünftigen Generationen. Wenn man heute Maßnahmen treffen kann und nicht alles in die Zukunft verschiebt, dann ist das ein besserer Ausgleich. Und das ist auch hier der Grundgedanke. Also die Überlegung ist, es wird etwas stattfinden müssen. Also das Abschaffen der SUVs oder so ist nicht Eigenzweck. Es geht darum, dass wir wirklich ein existenzielles Problem haben. Und in diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof gewisse Dinge nicht gemacht, die sich viele gewünscht hätten. Also viele hätten sich gewünscht, dass der Gerichtshof stärker gesagt hätte, was passieren muss und bis wann, weil das ja offen gelassen wurde. Und die Begründung hier ist eben, dass es hier heikle Entscheidungen gibt. Also auf was setzt man ein? Setzt man jetzt auf bestimmte Arten von Heizungen ein oder auf Windenergie? Oder wo sollen denn diese Infrastrukturpläne ausgeführt werden und so weiter? Und der Gerichtshof hat gesagt, das sind alles Entscheidungen, die wir nicht treffen können und auch nicht treffen sollen. Das müssen die Staaten selber machen. Aber da hätten sich einige Leute gewünscht, dass der Gerichtshof stärker eingegriffen hätte. Ein zweiter Bereich, wo der Gerichtshof sich ganz zurückgehalten hat, ist die Frage der globalen Klimagerechtigkeit. Weil der Fall Klimaseniorinnen, da sieht man das ja nicht so deutlich, weil es ein Fall aus der Schweiz gegen die Schweiz war. Aber es gab gleichzeitig noch ein anderer Fall gegen Portugal und 32 weitere Mitgliedstaaten, der für unzulässig erklärt wurde. Und da hat der Gerichtshof gesagt, wir wollen keine Fälle, die extraterritorial gebracht werden. Also er wollte damit eigentlich ausschließen, dass zum Beispiel Leute aus Portugal, aber auch Bangladesch, aber auch Indien, aber auch irgendwo sonst auf der Welt gegen die Schweiz klagen können und sagen, eure Treibhausgasemissionen schaden uns. Und da hätten sich auch viele Leute und Parteien gewünscht, dass der Gerichtshof für ein globaleres Verständnis gesorgt hätte, weil schlussendlich schaden die nationalen Treibhausgasemissionen ja nicht nur den Leuten im eigenen Staatsgebiet, sondern auf der ganzen Welt. Also das sind zwei Fragen, wo sich der Gerichtshof eigentlich zurückgehalten hat und gesagt, wir können das nicht entscheiden, das ist zu heikel, da gibt es zu viele Fragen, die politisch sind und so weiter, da müssen die Staaten selber wissen, wie sie das machen wollen. Und ich glaube, es ist auch wirklich sehr wichtig, dass man das betont und weiß, dass der Gerichtshof sich so stark zurückhält und sich nicht einmischen will, wo politische Fragen bestehen.
Gibt Ihnen dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs und anderer Gerichte, Corinna Heeri, Hoffnung?
Allgemein lässt sich sagen, der Klimawandel ist eine Krise des Menschenrechtsschutzes. Also die Gefahr für die Menschenrechte, die ist deutlich. Aber gleichzeitig gibt es hier heikle politische Fragen. Und weil der Gerichtshof sich oft zurückhält bei solchen Bereichen, hatte man Angst, dass er alle Klimafälle für unzulässig erklären würde. Dass es nicht stattgefunden hat, gibt mir Hoffnung. Es gibt mir Hoffnung, dass man weiterhin die Menschenrechte in diesem Zusammenhang anwendet und dass man die Wichtigkeit der Menschenrechte in diesem Zusammenhang nicht unterschätzt. Weil der Klimawandel ganz krasse Auswirkungen auf unsere Leben, unsere Wohnungen, auf unsere Familien, unsere Gesundheit und so weiter haben wird. Und diese Auswirkungen, die werden immer intensiver. Und da gibt es Auch viele Fragen, die im Rahmen dieses Urteils noch nicht angesprochen wurden. Also es geht ja nicht nur um Hitzewellen. Es geht um Dürren, es geht um Probleme bei der Lebensmittelversorgung, es geht um verschiedene Naturkatastrophen, aber es geht auch um die Ausbreitung von verschiedenen Krankheiten und so weiter. Also es gibt ganz viele verschiedene Klimaschäden, die Menschenrechte stark betreffen werden. Und dass man sagt, wenn es so weit kommt, dann kann man nach Straßburg gehen, das gibt mir natürlich Hoffnung. Gleichzeitig muss ich sagen, dass die Klimawissenschaftler und Klimawissenschaftlerinnen wirklich ganz stark Alarm schlagen und sagen, wir sind schon viel zu spät und wir müssen dringend Maßnahmen treffen, wenn wir nicht in der absoluten Klimakatastrophe landen wollen. Und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, dass man ihnen zuhört, weil die wissenschaftlichen Studien sehr, sehr klar sind. Es geht nicht darum, dass man, es geht hier nicht darum, dass man vielleicht in 10 oder 20 Jahren sich mal überlegen soll, was man machen könnte, sondern es ist wirklich so, dass wir jetzt sofort Maßnahmen ergreifen müssen. Und ich glaube, das ist wichtig.
Corinna Heri, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Es hat mich sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank.
Danke, Christoph, für dieses Gespräch mit Corinna Heri, Postdoktorandin und Habilitantin am Lehrstuhl von Professorin Helen Keller am Rechtswissenschaftlichen Institut der Universität Zürich. Das ich wirklich sehr spannend fand. Ich habe jetzt nur einen Satz, der mir gerade so hängen bleibt, und zwar sagt Corinna Heri: Ich glaube nicht, dass sich die Schweiz in die Richtung von Russland bewegen möchte. Sie sagt, wenn man anfängt auszuwählen, welche Urteile einem gefallen und welche nicht, dass das wirklich dramatisch ist, und das muss man sich ja mal vorstellen. Ich kann ja nicht sagen, also ich als Schweiz, dieses Urteil, gefällt mir nicht, da haben wir was dagegen. Das greift direkt die Demokratie an.
Es greift eigentlich auch direkt ein in die Fundamente des Menschenrechtsschutzes, ein Menschenrechtsschutz, der in Europa in den letzten 70 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg minutiös aufgebaut wurde und auf den sich eben Bürgerinnen und Bürger auch verlassen konnten. Und wenn die Schweiz nun in einem solchen Urteil, bei dem, und Corinna Heri hat das, glaube ich, sehr deutlich gesagt, der Gerichtshof sich zurückgehalten hat in den Anweisungen, die der Gerichtshof der Schweiz geben wollte, auch in der Beurteilung der Klimapolitik. Wenn die Schweiz jetzt schon in einem solchen Urteil so reagiert, wie werden andere Staaten und wie wird die Schweiz dann reagieren, wenn ein Gericht noch sehr viel drastischer entscheidet und sehr viel dezidierter entscheidet? Ich glaube, da sind wir wirklich an einem Wendepunkt des internationalen Menschenrechtsschutzes in der Klimafrage, aber vielleicht hat das eben auch präjudizielle Wirkung, wie wir JuristInnen sagen, präjudizielle Wirkung auch für andere Fälle. Man muss sich jetzt vorstellen, ein Land in Europa führt die Todesstrafe wieder ein, das Land wird verurteilt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dieses Land sagt dann, nun gut, so wie die Schweiz das Urteil nicht befolgen wollte, befolgen wir nun dieses Urteil einfach auch nicht.
Aber welchen Schluss ziehen wir jetzt, Christoph? Was denkst du, was können wir aus dem Urteil, aus den Urteilen weltweit vielleicht, aber vor allem auch aus den heftigen Reaktionen des Schweizer Parlaments lernen?
Ich glaube, Corinna Heri hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Sie hat gesagt, 2024 ist das Jahr der internationalen Gerichtsverfahren in Sachen Klima. Und vielleicht sind wir an dem Punkt, an dem wir Gerichte und das Recht tatsächlich als einen sehr starken Bündnispartner im Kampf gegen die Klimakrise und gegen die fossile Industrie und die Politik, die diese fossile Industrie unterstützt, sehen können. können. Und ich glaube, das ist das, was wir als einen Moment der Hoffnung und der Zuversicht auch in die Zukunft nehmen sollten. Corinna Heri hat darauf hingewiesen, dass das Interamerikanische Gericht einen Fall beurteilt. Sie hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass das Internationale Seegericht in die gleiche Richtung geht. Also meine Hoffnung oder das, was wir mitnehmen können, ist tatsächlich, dass sich hier so etwas wie eine Rechtspraxis und auch eine Rechtstradition herausbildet, bei der eben der Menschenrechtsschutz in Sachen Klima mehr und mehr ins Zentrum rückt. Und ich glaube, das wird überall auf der Welt sehr, sehr heftige Reaktionen auslösen, weil hier tatsächlich so etwas wie ein Kipppunkt eben angetönt wird, ein Kipppunkt, wo es eben darum geht, Menschenrechte über die Profite der fossilen Industrie zu stellen.
Und die Frage, wie gehen dann andere Instanzen das Ganze an? Corinna Heri sagt ja auch, dass sich das Urteil fast wie eine Art Handbuch für weitere Klimafälle liest.
Genau, und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den wir alle berücksichtigen sollten, wir BürgerInnen in den demokratischen Ländern, dass wir hier ein Momentum haben, um eben auch gerichtlich auf ganz anderen Ebenen zu intervenieren. Vielleicht auf Gemeindeebene, vielleicht in den Städten, wo wir leben, dass wir Bezug nehmen können auf dieses Urteil und sagen können, Untätigkeit des Staates, sei es auf kommunaler, auf kantonaler, auf Bundesebene, Untätigkeit des Staates beim Schutz der Menschen vor den Klimafolgen, das ist eine Verletzung der Menschenrechte. Und dieses Recht, glaube ich, können wir geltend machen, eben auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen, in ganz unterschiedlichen Verfahren und damit einen Beitrag leisten, dass sich das, was jetzt während Jahren und Jahrzehnten versäumt wurde, sich tatsächlich beschleunigt, nämlich dass endlich griffige Maßnahmen ergriffen werden, um diese fossile Klimakrise, in der wir stecken, in den Griff zu kriegen.
Und dass es konkret wird.
Und dass es konkret wird, ja.
Bevor wir aufhören, noch das. Vielen Dank, dass ihr uns hört, dass ihr unsere Episoden teilt. Danke auch für eure Unterstützung via Website. Da gibt es einen Button Unterstützen.
Auf den könnt ihr drücken und dann geht alles ganz einfach. Ganz herzlichen Dank. Ja, danke Anaida.
Danke Christoph. Treibhaus geht jetzt erstmal in die Sommerpause. Wir hören uns dann im August wieder. Bis dahin sagen wir, bleibt auf Kurs, auch wenn der Wind euch ins Gesicht bläst.
Und empfehlt uns weiter, wo immer ihr könnt. Und ja, abonniert unseren Newsletter. Unser Newsletter zu jeder Episode mit zusätzlichen Informationen, die nützlich sein können fürs Verständnis der Klimakrise, in der wir stecken.
Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit Lena Schubert, Esther Petsche, Samuel Schläfli, Selin Elber und Olivier Christe. Mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anna-Ida Viertz und Christoph Keller.
Treibhaus ist zu finden auf allen guten Podcast-Kanälen, auch auf der Webseite www.treibhauspodcast.ch. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail@treibhauspodcast.ch und ihr findet uns selbstverständlich auch auf Instagram.